Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Podcast zur Politik und zum ganzen Rest. Heute feiere ich ein kleines Jubiläum. Es ist die 100. Ausgabe. Ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass es so weit kommt bis zur 100. Ausgabe. Aber ich freue mich jede Woche darauf, das machen zu können. Und ich hoffe, ein paar andere freuen sich auch, die mir zuhören oder zusehen. Und vor fast 2 Jahren kam André Lichtschlag auf die Idee mit diesem Podcast. Und ich bin ihm heute noch dankbar dafür. Und hoffe mal, dass es noch ein bisschen weitergeht. Doch zum Thema. Es geht um die Feinde der Freiheit. Um diejenigen, die die Freiheit gefährden. Und darum geht es ja relativ oft in diesem Podcast, wie die regelmäßigen Zuhörer wissen. Doch heute will ich es mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachten. Oft wird geredet, wenn man so die Medien liest und so, über die Extremisten, über die Extreme links und rechts. Ganz schwieriges Begriffspaar, habe ich auch schon mal drüber gesprochen, will ich heute gar nicht drauf eingehen. Um die, die teilweise jedenfalls sozusagen erklärte Feinde der Freiheit sind. Von denen auch viele in der Mitte sagen würde, ja, gegen die müssen wir unsere Freiheit verteidigen. Doch es gibt andere Feinde der Freiheit und gerade da, weil die nicht selbst erklärt sind, sich selbst als solche erklärende Feinde oder Kritiker der Freiheit sind, sind die anderen auch nicht vollständig. Das Wort Freiheit führen die auch gerne im Mund. Sie meinen damit ein bisschen was anderes vielleicht, aber egal an dieser Stelle. Gerade weil die sich zum Freunden der Freiheit erklären, diese in der gesellschaftlichen Mitte stehenden Feinde der Freiheit, lohnt es sich mal mit ihnen zu beschäftigen. Die würden immer für die Freiheit eintreten. Also zumindest ganz verbal, wenn es nicht um Details geht, wenn es nicht um irgendwas Konkretes geht. Sie sagen so, man muss die Freiheit verteidigen öfter mal wieder. Doch viele von denen, die die Mitte der Gesellschaft, die auch das Bürgertum ausmachen, viele von denen sind in Ideen befangen, vertreten Werte und vertreten eine Form politischen Handelns, die freiheitsgefährdend sind, die geradezu der Freiheit feindlich gegenüberstehen. Und natürlich, es geht wie immer nicht um konkrete Personen, sondern es geht um Denkmuster, die vorherrschen und die sehr weit verbreitet sind. Man muss Medien lesen, man muss Menschen zuhören, wenn sie reden. Nicht alle haben alle diese Denkmuster, aber sie sind sehr weit verbreitet und sie gefährden die Freiheit und sie sind in der Mitte der Gesellschaft. Kleine Nebenbemerkung an dieser Stelle. Der Satz, die Menschen haben die Regierung und damit auch die Freiheitseinschränkungen, die sie sich erhoffen, für die sie sind und die sie verdienen. Der klingt ein bisschen platt, ist nicht vollständig richtig, ist aber auch gar nicht so falsch. Und gerade deshalb ist es wichtig, sich mit Mehrheitsmeinungen zu befassen. Und die sind eben nicht per se freiheitsfreundlich, sondern in vielen Fällen genau das Gegenteil. Ich sage nicht, dass das diejenigen, die diese Meinung vertreten, immer überhaupt merken oder akzeptieren. Nein. Sie fühlen sich wahrscheinlich sogar teilweise als Freiheitskämpfer. Was sie aber machen, ist, unsere freiheitliche Ordnung, die freiheitliche Ordnung zu gefährden. Oder, ich muss hier mal ein Insekt wegmachen, oder zumindest Teile dieser Ordnung in ihrer Wirksamkeit zu begrenzen. Ich werde es heute in so 5 kleinen Kapiteln machen, die darum gehen, die sich darum drehen, welche dieser Ideen, dieser Haltung gefährlich für die Freiheit sind. Ich beginne mit der Ignoranz, der weitgehenden Ignoranz gegenüber der Wichtigkeit von Institutionen und abstrakten Regeln. Das wird der erste Teil sein. Zweitens geht es um Moral und Haltung und damit verbunden auch darum, wie man der Ökonomie gegenübersteht, der Wirtschaft. Ich werde argumentieren, die längeren Zuhörer wissen das, dass eine freie Wirtschaft der einzige Spielplatz ist, der einzige Platz ist, der einzige Raum ist, in der sich tatsächlich moralisches Handeln abspielen kann, weil es eben dort nicht gezwungen, sondern freiwillig ist. Drittens wird es mir um die Kurzfristigkeit gehen. Um die Kurzfristigkeit des Denkens, extreme Kurzfristigkeit des Denkens haben wir jetzt gerade erlebt, die sich versteckt hinter irgendwelchen langfristigen Perspektiven und globalen, sowohl räumlich als auch zeitlich langfristigen Perspektiven. Kurz gesagt, die Menschen wollen die Welt in 200 Jahren retten, verstehen aber nicht, was sie jetzt wollen nicht verstehen und zerstören deshalb dabei das, was die Welt jetzt zu einem Ort großen Wohlstandes macht. Viertens gibt es eine ganz, ganz große Verwirrung bei vielen Menschen und auch eine Ignoranz gegenüber dem Zusammenhang zwischen Zweck und Mitteln und der Abwägung zwischen verschiedenen Zielen. Lassen wir die Frage an dieser Stelle mal beiseite, ob welche Ziele überhaupt politisch erreicht werden sollten. Aber das hat auch mit der Zeitpräferenz zu tun, die ich vorher erwähnt habe, aber dass ein Ziel, was gerade durch die Haltung und die Moral und die Angst und die Emotionalität gefördert wird, alle anderen Ziele überstrahlt, das ist außerordentlich gefährlich. Denn politisches Handeln ist immer ein Handeln, in dem Ziele gegeneinander abgewogen werden müssen und in dem nicht die, die gerade nicht so richtig auf den Tränendrüsen sitzen können und drücken können, natürlich, wenn es eine freiheitliche Politik ist und übrigens auch eine Politik, die auf Gleichheit vor dem Recht setzt, diejenigen dürfen nicht ignoriert werden und das werden sie. Im nationalen Maßstab und noch mehr im globalen Maßstab. Und schließlich fünftens und letztens komme ich zu einem ganz allgemeinen Punkt der ganz gewaltigen Politikgläubigkeit, die herrscht und die in meinem Gefühl unwahrscheinlich zugenommen hat in der letzten Zeit. Für jede Frage suchen wir eine politische Lösung oder suchen die Feinde der Freiheit in der Mitte eine politische Lösung. Das heißt, eine Lösung, über die kollektiv entschieden werden muss, nach dem Mehrheitsprinzip, und die dann mit den staatlichen Zwangsmitteln exekutiert werden muss. Es wird fast alles ist Politik auf einmal. Das ist eine ganz gefährliche freiheitsfeindliche Tendenz. Weil Freiheit spielt sich insbesondere in den politikfreien Räumen ab und kann dort gelebt werden. So, das sind die fünf Punkte. Die werde ich jetzt gleich nacheinander abhandeln. Vorher auch in dieser 100. Folge eine kleine Werbeeinblendung. Egal auf welchem Kanal Sie mir gerade zuhören und auf manchen Kanälen auch zusehen, Sie können das frei tun. Wir freuen uns über jeden, der zuhört, aber Sie können auch dafür bezahlen. Wie das geht, finden Sie überall, wo Sie es sehen, in einem Link darunter. Sie unterstützen damit das Gesamtangebot, das audiovisuelle Gesamtangebot auf diesem Kanal. Sie können das direkt einem Format einer Sendung zuordnen. Sie können auch ganz allgemein dafür bezahlen, wie viel Sie wollen. Regelmäßig ist natürlich noch besser. Oder was immer Sie für richtig halten, was immer es Ihnen wert ist. Vielen Dank im Voraus dafür. Jetzt gehen wir durch die fünf Punkte. Die Punkte, die so ein bisschen demonstrieren, weshalb wichtige und gefährliche Feinde der Freiheit vor allem in der Mitte der Gesellschaft zu finden sind. Sie sind nicht nur dort zu finden, das sage ich nicht, aber sie sind auch dort zu finden. Und sie sind unter vielen zu finden, bei vielen zu finden und im Denken vieler zu finden, die sich für Freunde der individuellen Freiheit halten, die auch das Wort ganz oft mal auch positiv im Mund führen. Beginnen wir mit Punkt 1, mit Institutionen und Regeln. Und mit der relativen Unabhängigkeit, mit der diese handeln können. Ein wichtiger Schutz Für die Freiheit ist, dass staatliche Macht, staatliche Machthaber, gewählte staatliche Machthaber nicht einfach machen können, was sie wollen, sondern dass sie an Recht und Gesetz gebunden sind. Und das muss im Zweifelsfall überprüft werden können. Dafür haben wir rechtsstaatliche Institutionen, wir haben Gerichte zum Beispiel. Das muss auf allen Ebenen politischen Handelns untersucht werden können und darüber muss entschieden werden können. Und diese Instanzen, das ist wichtig im ganzen System des Freiheitsschutzes oder zumindest der Freiheitsverteidigung. Diese Institutionen müssen unabhängig sein von politischer Einflussnahme und sie sollten auch nicht danach bewertet werden, ob eine ihrer Entscheidungen gerade mal irgendwie passt zur allgemeinen Erregungslage, ob sie gerade mal moralisch oder ehrlich gesagt meistens pseudomoralisch gerechtfertigt ist, sondern danach, ob sie das Recht richtig umsetzen. Sie sich in ihren Entscheidungen vom Recht leiten lassen, unabhängig davon, dass natürlich es auch über die Urteile von Gerichten unterschiedliche Urteile gibt, auch unterschiedliche Urteile geben muss, ist doch wichtig, dass der einzige Maßstab das Recht ist, was sich auch weiterentwickelt durch den Gesetzgeber, außer Teile der Verfassung. Aber das ist sehr wichtig. Und das Verständnis dafür, wie wichtig Institutionen sind, das geht bei den Feinden der Freiheit in der Mitte zunehmend verloren oder ist schon verloren gegangen. Da wird zu Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes nicht gesagt, legen die die Verfassung richtig aus, sondern das passt gerade nicht oder ist altmodisch oder die Zeit geht darüber hinweg oder sowas. Manchmal noch großzügig, naja, sie mussten so entscheiden, aber an sich ist es falsch, weil die Moral sagt was anderes. Nein. Natürlich kann es unmoralische Gesetze geben, kann es Gesetze geben, die gegen Moralgrundsätze verstoßen, die können dann politisch geändert werden, okay. Aber das ist hier gar nicht der Fall. Hier wird einfach ignoriert, welche große Bedeutung die Bindung jedes politischen Handelns an das Recht hat. Das unterscheidet eine freiheitliche Ordnung von einer Diktatur. Das heißt nicht, dass es der einzige Mechanismus ist. Natürlich können auch rechtsförmig Freiheitsrechte verletzt werden. Sie werden das noch tatsächlich auch. Aber die Bindung und die gegenseitige Korrektur von verschiedenen Institutionen ist entscheidend für den Schutz der Freiheit. Und das geht über das Rechtssystem hinaus. Wir haben weitere Institutionen, wie zum Beispiel Zentralbanken. Noch eine ganze Menge andere Institutionen, die eben gerade dadurch positive Wirkung für die Freiheit, teilweise auch für den Wohlstand entfalten können, weil sie unabhängig sind, weil sie eben nicht an eine zentrale Order gebunden. Und wir haben Kompetenzenteilung insgesamt, nicht nur vertikal, nicht nur zwischen den Institutionen, sondern auch von oben nach unten. Auch das geht verloren. Die Verachtung für den Föderalismus ist ganz weit verbreitet. Viele Leute, egal in welchem Feld, Bildung ist zum Beispiel, sagen, ja, dann müssen wir doch mal so richtig das von oben machen und diese ganze Kleinstaaterei und der Flickenteppich. Das verachten sie im Prinzip. Doch diese Menschen herrschen, hängen einem Irrglauben an, mehreren Irrglauben. Ich weiß gar nicht, was die Mehrzahl von Glauben ist. Interessante Frage, oder? Aber will ich nicht drauf eingehen. Sie glauben erstens, Weisheit sammelt sich immer in der Mitte, oben, in der Zentrale. Es ist offensichtlich historisch falsch. Und zweitens, man würde sich auf die beste Lösung dann schon im Zentrum einigen. Das fängt mit dem ersten zusammen. Erstens, die zentrale Entscheidungsgewalt kennt die beste Lösung. Das ist schon fraglich. Und zweitens, sie würde die auch umsetzen. Nein. Das ist ein Wissensproblem. Das ist ein Freiheitsproblem. Und das ist ein Problem des institutionellen Wettbewerbs. Problem, dass Menschen sehr oft über wichtiges Wissen verfügen, die näher dran sind und die die Folgen direkt spüren. Das heißt nicht, dass nichts zentral entschieden werden soll. Dafür gibt es auch Institutionen. Das sind vielleicht ganz allgemeine Regeln. Zentral über diese zentral entschieden werden sollte, alles klar, aber Verachtung für diese institutionellen Grundsätze, dafür, dass wir voneinander unabhängige Säulen unserer Ordnung haben, dass wir eine Ordnung haben, in der so viel wie möglich oder haben sollten, in der so viel wie möglich sehr nah bei den Menschen entschieden werden sollte, plus freiheitlich überhaupt so wenig wie möglich politisch, aber lassen wir das an dieser Stelle weg. Die Verachtung für diese Idee und die Ignoranz gegenüber diesen Ideen, bloß weil man mal der Meinung ist, dass gerade mir die Lösung, die die Zentrale macht, besser gefällt oder weil der Kläger gegen irgendetwas mir nicht gefällt, das ist gefährlich. Denn das setzt auch bei mir selber ein Wissen voraus, oder ich setze dann, oder diejenigen, die so denken, ich denke ja nicht so, aber die setzen bei sich selber ein Wissen darüber voraus, was gut und richtig ist, was extrem freiheitsgefährdend ist. Und sie glauben dabei oft noch, sie treten für die Freiheit ein. Da sind wir beim nächsten. Menschen denken, dass, also beim Punkt Moral, Haltung und das Verhältnis zur Wirtschaft, die Wirtschaft in dem Sinne gibt es gar nicht. Wirtschaft, als Wirtschaft bezeichnen wir irgendwie alles, wo Menschen freiwillige Verträge miteinander machen und Dinge produzieren, die andere Leute vielleicht haben wollen. Oder auch nicht. Wenn man nur Dinge produziert, die andere nicht haben wollen und nicht den Staat als Instrument hat, die an die Leute zu bringen, dann ist man nicht mehr so richtig Teil der Wirtschaft. Doch das nur ein Nebenaspekt. Da wird Moral, Haltung nach vorne gestellt und total ignoriert, dass jedes Handeln materielle Grundlagen hat, dass das überhaupt solche moralischen Diskussionen geführt werden können, natürlich auf der Grundlage nur dessen geschieht, dass Ressourcen immer weiter genutzt werden, und zwar in einer Weise, dass Menschen, einzelne Menschen, über Dinge verfügen, Leistungen in Anspruch nehmen können, für die sie im Tausch etwas anderes geben und die ihnen wichtig sind. Damit hängt auch diese so gern nach vorne getragene Konsumfeindlichkeit, besonders von sehr wohlhabenden Leuten gegenüber. Da gibt es so einen, irgendjemand hat sie mal als das größte politische Talent in Deutschland bezeichnet, so eine junge Dame, sehr wohlhabend im Haus im Übrigen, aber das ist eigentlich egal, wenn sie aus armem Haus käme, wäre es genauso Bullshit, was sie redet. Die sagt, ja, was wäre eigentlich, wenn die Menschen jetzt endlich mal nicht mehr so viel kaufen würden? Würde man sie das überhaupt lassen? Tja, ich meine, da muss man eigentlich nichts dazu sagen, ja. Wenn die Menschen andere Sachen kaufen würden, dann würde im kapitalistischen Wirtschaftssystem, im einzigen freien Wirtschaftssystem, das produziert werden. Und wenn weniger produziert wird, in Europa schadet das den Europäern erstmal weniger, das schadet der ganzen Welt. Und auch wenn weniger dafür importiert wird vor allem. Und es ist vor allem dann Unfreiheit. Niemand hat jemals irgendjemanden gezwungen, irgendwas zu kaufen oder irgendeine Leistung in Anspruch zu nehmen. Also diese Verachtung für die Ökonomie, die sich auch in der gerade aktuellen Pandemie-Reaktionskrise, wie ich sie mal nennen würde, oder Pandemie-Politik-Krise zeigt, die ist ganz gewaltig. Und all das geschieht auf der Basis einer angeblich überlegenen Moral. Einer Moral, die sich auf alles Mögliche bezieht, auf das Gute, das Schöne und die Zukunft, nur nicht irgendwie auf Freiwilligkeit und darauf, was Leute mit ihrem Willen, mit ihren eigenen Ressourcen, ihren eigenen Mitteln tun wollen. Und hinzu kommt, bei dieser ganzen moralischen Debatte, die immer Haltung zeigt, immer genau zu einem einzigen Punkt, aber dafür kräftig und alles andere ignoriert, eine extreme Kurzfristigkeit des Denkens. Das ist der nächste Punkt. Kurzfristigkeit. Denkt man, wieso? Die reden doch alle über die Zukunft, sogar über in 100 Jahren reden die alle. Ja, darüber reden sie. Aber das haben die Feinde der Freiheit in der Mitte der Gesellschaft nicht im Kopf. Sie sind dann getrieben von irgendwelchen Ängsten, irgendwelcher Panik, was auch immer, kurzfristig, langfristig. Man kann überhaupt auch im Übrigen auch kurzfristige Panik über sehr langfristige Entwicklungen schüren. Das hätte ich vor ein paar Jahren auch noch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Das ist aber so. Und das führt dazu, dass das Einzige, was wir langfristig beeinflussen können, nämlich die Institutionen, komme ich wieder ein bisschen zurück zu Punkt 1, die Institutionen, die Ordnung unseres Zusammenlebens, die wir auch nicht am Reißbrett gestalten können, aber doch beeinflussen können und doch zerstören können, wo gerade viele dabei sind, nämlich die Feinde der Freiheit in der Mitte, dass das ignoriert wird. Dass das die tatsächlich langfristigen Linien, die Grundlagen unseres Wohlstandes, die Grundlagen unseres freiheitlichen Zusammenlebens einfach ignoriert werden. Dass privates Eigentum eine Grundlage fast all dessen ist, was wir hier haben. Dass Rechtsstaatlichkeit der beste Schutz ist für individuelle Freiheit und zwar gerade für die Schwächeren, nicht für die mit der lauten Stimme und nicht für die mit viel Geld, sondern für andere gerade. Das wird ignoriert, das interessiert niemanden. Da wird gesagt, der Kapitalismus ist die Ursache allen Übels. Und den müssen wir am besten kurzfristig abschaffen. Alles verstaatlichen. Berlin, ich meine, ich lebe in Berlin, ich weiß, was Verstaatlichungsinitiativen sind, ja. Das sind andere auch, aber in Berlin sind die besonders aktiv. Und es interessiert sie weder die langfristige Perspektive dessen, es interessieren sie weder die Fragen, was wird eigentlich passieren, wenn ganze Wirtschaftszweige unter staatliche Kontrolle oder unter staatliche Kontrolle gestellt oder in staatliches Eigentum überführt werden. Noch gucken sie auch nur ein bisschen in die Geschichte. Diese Geschichtsblindheit, dieser Leute, die haben alle Abitur in der Mitte der Gesellschaft, die haben alle irgendwas gelernt, aber die Blindheit gegenüber Geschichte, die Blindheit gegenüber langfristigen Entwicklungen, die Blindheit gegenüber den Dingen, die beigetragen haben zur Schaffung von Wohlstand und zur Erlangung von Freiheiten, zum Schutz von Freiheiten, das ist unglaublich. Es geht um kurzfristige Dinge, ganz kurzfristige Dinge, die können auch bald ganz anders sein, ja. Aber es geht um ganz kurzfristige Dinge unter dem Mantel, und das ist das Gefährliche, der Langfristigkeit. Und dadurch kommt dann auch das Argument zustande, wir können das irgendwie irgendwas nicht dem Markt überlassen oder den Menschen, wir überlassen gar nichts dem Markt, der Markt entscheidet gar nichts, sondern Menschen entscheiden, wie sie miteinander umgehen, was sie produzieren, was sie konsumieren, welche Ressourcen sie dazu verwenden und so. Das ist Markt, das ist Moral im Übrigen. Das ignorieren die vollständig. Und sie sagen, langfristig kann nur die Politik entscheiden. Das stimmt überhaupt nicht. Es stimmt aber wenigstens noch ein bisschen, wenn es um langfristige Regeln geht. Darum geht, Regeln zu setzen, zum Schutz eben der Freiheit, des Eigentums und von ein paar anderen Sachen vielleicht auch noch. Das ist das Langfristige. Aber das wird ignoriert gegenüber kurzfristigen Dingen, die unter dem Mantel der Langfristigkeit der Zukunft des Planeten und sonst was alles zugrunde geht. Versteckt wird, Entschuldigung. Also mit einer Langfristrhetorik wird kurzfristiges Sozialingenieurtum verbrämt und die Leute glauben das. Die Leute glauben das, weil sie ignorieren sowohl die Geschichte als auch die Institutionen, in denen wir heute leben und warum sie funktionieren. Und sie ignorieren vor allem, die Grundlagen auch des Materiellen, die materiellen Grundlagen, aber auch die institutionellen. Vollständig. Und das ist freiheitsfeindlich. Und dadurch werden sie zu Feinden der Freiheit, die sich selber zu Freunden der Freiheit erklären. Dann ein vierter Punkt. Es wird überhaupt nicht über irgendeine vernünftige Relation mehr nachgedacht zwischen Zweck und Mitteln. Das ist übrigens was zutiefst Moralisches. Das muss in der Wirtschaft, in dem die Feinde der Freiheit so kritisch gegenüberstehen, was aber letztlich der Ort moralischen Handelns ist, das muss da immer berücksichtigt werden. Das ist geradezu die Grundlage. Ich will bestimmte Zwecke erreichen, dazu setze ich Mittel ein. Steht das in einem richtigen Verhältnis? Nämlich, dass ich danach noch mehr produzieren kann oder was konsumieren kann oder was auch immer mir gerade einfällt. Ansonsten steht da der Bankrott. Die Bankrottgefahr droht weder Politikern noch der Mitte, der freiheitsfeindlichen Mitte. Der freiheitsfeindlichen, sich aber freiheitsfreundlich und das Verteidiger der Freiheit gebenden Mitte. Und sie denken überhaupt nicht darüber nach, das haben wir jetzt auch gerade wieder gemerkt, ob, sie denken über zwei Sachen nicht nach, mindestens, ob die Mittel, die sie einsetzen, die sie nicht selber einsetzen, sondern die sie verlangen, dass die mit staatlicher Gewalt eingesetzt werden, die Ziele, die damit verbunden werden, überhaupt erreichen können oder auch nur einen sinnvollen Beitrag dazu leisten. Es gibt politische Mittel, die bestimmte Ziele erreichen, mit ausreichender Wahrscheinlichkeit, aber viele erreichen auch überhaupt kein Ziel. Außer dem Ziel, was nicht verkündet wird, immer mehr Ressourcen unter staatliche Kontrolle zu stellen. Mit großer, riesengroßer Unterstützung aus der Mitte der Gesellschaft. Übrigens teilweise auch von den Rändern. Also mein Argument nochmal ist jetzt hier nicht, dass das, was irgendwer als Ränder bezeichnet, besonders freiheitsfreundlich sei. Nein. Aber mir geht es um die Freiheitsfeindlichkeit, die Feinde der Freiheit in der Mitte. Sie reden nicht über Zwecke und Mittel und sie reden auch nicht über die Konkurrenz zwischen Zwecken oder zwischen Zielen. Wenn ihnen ein Ziel gerade mal ihrer Haltung entspricht und wichtig ist, dann wird alles in Grund und Boden getreten, was dann an Gegenargumenten ist, intellektuell. Wenn es für die richtige Sache ist, zählen die Regeln, die man vorher für einen anderen Zweck mit aller Gewalt durchgesetzt hat, überhaupt nicht mehr. Und wer auf das nur hinweist, ist eigentlich außerhalb der Debatte. Debatten werden zwar nicht geführt, weil es eben nicht um Abwägungen, um graduelle Veränderungen geht, sondern immer um das große Ganze. Und das große Ganze ist aber leider extrem kurzfristig und betrifft nur einen geringen Teil unserer Realität. Einen ganz geringen Teil unserer Realität. Zweck, Mittel und die Relation dazwischen, Ziele und Mittel und die Relation dazwischen sind den Menschen eigentlich egal. Wenn sie sich nur kurzfristig wohlfühlen in ihrer Haltung oder in einer Politik, die irgendwie ihren Ängsten kann man gar nicht sagen, es ist immer gerade mal eine Angst, die so richtig reinhaut, entgegenkommt, dann sind sie für alles und zwar sofort und merken nicht, dass all das Auswirkungen hat, und zwar fürchterliche Auswirkungen teilweise, auf die Erreichung anderer Ziele, die sie eine Woche später wieder verkünden. Also wir müssen der ganzen Welt helfen, der Kapitalismus hat die eigentlich zerstört. Ist schon totaler Blödsinn natürlich, diese Idee. Aber jetzt, das was jetzt gerade passiert, die Stilllegung der Weltwirtschaft, wird vielen Menschen das Leben kosten. Sehr viele Menschen das Leben kosten. Das interessiert im Moment nicht. Das wird in ein paar Monaten vielleicht wieder irgendjemanden interessieren, wenn die Haltung da mal wieder eine andere ist. Aber dann wird wieder der Kapitalismus schuld sein. Und dann wird man wieder irgendetwas versuchen zu tun oder fordern aus der Mitte der Gesellschaft, dass weiter die Grundlagen des Wohlstandes erodiert. Glücklicherweise sind natürlich Menschen, die in ihrem eigenen Interesse handeln, die nach ihren eigenen Grundsätzen halten, doch ziemlich widerstandsfähig. Das ist ein kleiner positiver Teil der Botschaft. Mache ich dann in der 101. Folge. Da geht es nur um das Positive. Aber hier ist es nur eine kleine Anmerkung. Aber Menschen denken sehr kurzfristig, halten sich dabei für ganz langfristige Denker, die nur das Große und Ganze, im Gegensatz zu den ganzen egoistischen Akteuren im Kopf haben, und zerstören damit die Grundlagen unserer Ordnung. Und um all das noch, auf all diesen ganzen gefährlichen Dingen noch das Sahnehäubchen aufzusetzen, glauben Sie für die Realisierung Ihrer Ziele überhaupt nur an einen Akteur, an einen einzigen, nämlich den Staat. Sie sind extrem staatsgläubig. Sie können sich ja von Ihren Ängsten privat von mir aus gerne leiten lassen und auch nur einem Ziel hinterherrennen und auch die Welt um sich herum ignorieren. Aber all das geht ja noch damit zusammen, dass Sie Menschen, die vielleicht anders denken, mit staatlicher Macht ihre Zweck-Mittel-Relation, ihre Einschätzung, ihre extrem kurzfristige Einschätzung der Realität überstülpen wollen. Staatsgläubigkeit ist also der fünfte Punkt. Und auch das nimmt unglaublich zu. Sowohl bei der Abwehr von Gefahren, von Risiken, bei der Verteilung von Wohlstand, bei vielen anderen Dingen. Staatsgläubigkeit ist Punkt 5. Und Staatsgläubigkeit ist freiheitsfeindlich. Vor allem dann. Vielleicht ist es Staatsgläubigkeit in dieser Absolutheit gar nicht richtig. zumindest wenn ich hier etwas über das ganz libertäre Publikum hinaus denke. Aber sie glauben an den interventionistischen Staat. Sie glauben daran, dass Staaten intervenieren müssen, dass sie in das private Leben eingreifen müssen, dass sie alles Mögliche besitzen müssen, dass sie Produktionsentscheidungen treffen, dass sie Technologieentscheidungen treffen. Ein Punkt, der mir hier noch ganz kommt, ist die Ignoranz gegenüber jeder Art von Wissenschaft und die Technologiefeindlichkeit. Aber hätte es noch länger gedauert, als es jetzt schon dauert. Aber die absolute Gläubigkeit an den Staatsinterventionismus, eben nicht der Glauben an den Rechtsstaat. Den, damit hatte ich ja angefangen, und die miteinander in einem sehr komplizierten, aber doch zumindest von teilweiser Unabhängigkeit gekennzeichneten Verhältnis stehenden Institutionen, wie Zentralbanken, wie Gerichte, also wie die Judikative, so etwas. Das ignorieren sie, das institutionelle ignorieren sie. Sie verstehen also den Staat hauptsächlich so als einen Akteur, der ihnen hilft, der ihre Probleme löst, die sie in sehr kurzfristigem Denken imaginieren und ihm dann zuschreiben. Und dann fühlen sie sich dabei, dass sie für alle Probleme glauben, die müssen mit staatlichen Zwangsmechanismen gelöst werden, auch noch moralisch überlegen gegenüber denjenigen, die das nicht glauben. Sind wenige. Es ist natürlich auch alles graduell, alles klar, aber das ist die allergrößte Gefahr. Das ist fünftens, das ist sozusagen der Höhepunkt. Für all diese Formen des Denkens und der Ignoranz maßen sich viele Menschen in der Mitte dann noch an oder glauben daran, dass der Staat nur richtig funktioniert, wenn er genau diese ihre Wertvorstellung umsetzt gegen alle anderen. Da sie die Mitte sind und in der Mehrheit sind, ja, kann man das vielleicht glauben und es funktioniert ja auch ganz gut. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. 5 Punkte kennzeichnen die Freiheitsfeinde in der Mitte. Diejenigen, die sich selber für Freiheitsfreunde halten und die auch glauben, auf der richtigen Seite zu stehen. Erstens die Ignoranz und die Verachtung für Institutionen, für den Eigenwert von Institutionen, von Regeln, von rechtsstaatlichen Institutionen insbesondere. Zweitens, das Setzen auf Moral und Haltung gegenüber wirtschaftlichen Zusammenhängen, gegenüber Freiwilligkeit, gegenüber freiwilligen Austauschprozessen. Das ist der zweite Punkt. Drittens, extreme Kurzfristigkeit des Denkens unter dem Mantel der ganz großen, ganz langen Perspektive. Viertens, die Ignoranz gegenüber dem Verhältnis von Zweck- und Mittelpolitischen Handelns und gegenüber der Konkurrenz von Zielen. Und fünftens und letztens, für all das glauben Sie daran, dass der interventionistische Staat nicht der regelgebundene, beschnittene, auf seine Kernaufgaben fokussierte Staat, sondern der interventionistische Staat, der sich überall einmischt und Freiwilligkeit immer weiter zurückdrängt, das Mittel dazu ist, diese ihre Ziele zu erreichen. Und das ist in der Mitte der Gesellschaft. Das ist, so sehen das viele in der Mitte der Gesellschaft. Und sie sind, auch wenn sie es selber nicht sagen würden, damit Feinde der Freiheit und sogar noch gefährliche, weil sie so nah an dem sind, was sehr, sehr viele Menschen denken. Das ist heute mal ein bisschen pessimistischer Ausblick. Gucken wir mal, was die nächsten 100 Folgen bringen. Und tschüss.